Ihr geliebten Gottes und ihr ersehnten Gottes, ich freue mich wieder da bei euch zu sein und mit euch an dem Abend Gemeinschaft zu haben und auch über das Wort Gottes nachzudenken. Das Wort Gottes macht uns unendlich reich. Das Wort Gottes bewirkt in uns das wahre Leben. Es tröstet uns. Es richtet uns auf. Ja, es gibt uns eine ganz grosse Zuversicht. Und das möge auch heute Abend wieder geschehen. Ich möchte heute Abend über einen schönen Text reden, und zwar aus dem Nehemia 1. Der Nehemia ist ja ein ganz besonderer Mann und den möchten wir heute Abend ein bisschen näher anschauen. Ich werde gerade zu Anfang die Verse lesen aus dem Kapitel 1. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Ordnungen, die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Wenn man das Gebet und die Reaktion vom Nehemia einmal auf sich einwirken lässt, dann könnte man sagen, der Nehemia ist tief betroffen gewesen von dem, was er gehört hat. Ich habe eigentlich den Vortrag überschrieben mit eine heilige Betroffenheit. Der Nehemia hat ja als Mundschenk eine ganz besondere Stellung gehabt am Königshof in der Burg Susa. Und da ist ihm, er hat natürlich eine sehr wichtige Aufgabe gehabt, aber da ist ihm natürlich in dieser Stellung auch sehr gut gegangen. Er hat sicher eine gute Unterkunft gehabt, einen schönen Wohnsitz. Er hat eine wertvolle Aufgabe gehabt. Er hat sich meistens im Palast aufhalten, hat mit dem König Artasasta auch wahrscheinlich immer essen und hat sein Gesprächspartner sein. Er hat eigentlich ein gutes Leben gehabt, aber er hat sich ganz echt dafür interessiert, wie geht's meinen Brüdern und wie geht's meiner Heimatstadt. Und dann hört er mit Schrecken, was da alles für ein Zustand ist, dass die Brüder im Land Israel, in Juda, dass die viel Schmach leiden, dass sie geschmäht werden und dass da großes Unglück ist. Die Mauern von Jerusalem sind eingerissen und Tore sind mit Feuer verbrannt. Und das Erste, was er macht, wo er das gehört hat, hat er sich hingesetzt und hat getrauert, brüllt, geweint, tagelang. Es ist nicht einfach schnell gewesen, dass er jetzt gesagt hat, oh ja, schlimm und traurig und so, sondern das hat ihn tief betroffen gemacht. Das hat ihn im tiefsten innen erschüttert und er hat gar nicht mehr anders können, als darüber trauern und weinen. Und das ist etwas ganz Wertvolles, wenn wir auch in so eine tiefe Betroffenheit hineinkommen, wenn wir hören vom Unglück von unseren Brüdern und Schwestern. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe einmal mit Freunden zusammen auch eine Gebetsgemeinschaft gemacht für unsere Geschwister in Nordkorea. Ich denke, ihr alle wisst, dass unsere Brüder und Schwestern in Nordkorea, dass die vielfach in ganz schlimmen Konzentrationslager sind, dass sie frieren, dass sie hungern, dass sie gequält werden, dass sie das Wort Gottes nicht lesen können, dass sie eigentlich auch keine Gemeinschaft haben können. Das Einzige, was sie haben, ist, wenn der Herr ihnen ganz nahe ist, wenn der Heilige Geist sie in ihrem Herzen tröstet. Und wenn man hört, was sie da durchmachen, dann tut einem das einfach immer wieder tief bewegen und man kann gar nicht anders als im Gebet das wieder dem Herr anlegen und ihn bitten um sein Erbarmen und um seine Gnade, dass er die Geschwister die tröstet und dass er ihnen ganz besonders nahe ist. Und es ist mir schon mehr als einmal passiert, dass ich auch haben müssen für die Geschwister die brüllen. Aber wir haben ja auch in unserer eigenen Umgebung, werden wir immer wieder mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert. Mit Menschen und mit Brüdern und Schwestern, die etwas ganz Schweres erleben. Und es gehört ein Stück weit zu der Liebe, dass uns das tief betroffen macht. Dass wir nicht gleichgültig sind. Das ist vielleicht eine Gefahr, wo unsere Gesellschaft heute drinsteht, dass sie gleichgültig wird. Sie hört ja so viel Schlimmes in den Nachrichten, in der Tagesschau. Immer wieder lesen wir von ganz schlimmen Sachen. Wenn wir an Syrien denken, an die zerbombten Städte, die dort sind, und die Kinder und Frauen, die verletzt sind, und Männer, und es ist keine medizinische Versorgung da, dann macht einem das auch tief betroffen, wenn man irgendwo noch Liebe verspürt. Liebende Menschen sind auch Menschen, die eben nicht gleichgültig sind, sondern es macht sie tief betroffen. Es ist eine heilige Betroffenheit, die wir da sehen. Und ich möchte, bevor ich nochmal auf das Gebet vom Nehemia eingehen, möchte das Buch Nehemia mal versuchen, auch chronologisch euch mal zu zeigen, wie man das muss einordnen. Es ist ja so, wir haben in dieser Zeit, in dieser nachbabylonischen Zeit oder ja nach Exilzeit, haben wir ja verschiedene Bücher, die darüber berichten. Wir haben das Buch Daniel, wo berichtet, wie er verschleppt worden ist vom Nebukadnezar und nach Babel gekommen ist. Wir haben das Buch Esra, und wenn man das Buch Esra liest und so aufnimmt, was er da beschreibt, dann hat man zuerst einmal das Gefühl, er sei von Anfang an dabei gewesen. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Der Esra hat einen Bericht geschrieben, was passiert ist bei der ersten Rückführung nach Jerusalem, wie dann der Zerubabel und der Jeshua, wie die dann den Tempel wieder haben aufbauen und was sie für Probleme hat. Das ist ein Beschrieb. Er hat das beschrieben. Er selber ist nicht dabei gewesen. Er ist erst später nach Jerusalem gekommen. Das habe ich auch lange Zeit nicht so realisiert. Ich habe immer gedacht, ja, alles, was jetzt der Esra da schreibt, das hat er selber erlebt. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Er hat das gehört und hat es dann aufgeschrieben. Das ist ja in der Bibel auch oft der Fall. Denken wir zum Beispiel an Lukas. Der Lukas, der sehr gute Historiker vom Neuen Testament, was Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte, der hat natürlich in der Apostelgeschichte vieles noch miterlebt mit dem Apostel Paulus. Aber das Lukas-Evangelium, das hat er selber nicht miterlebt, sondern er hat, ich bin fest davon überzeugt, er hat verschiedene Leute interviewt, zum Beispiel Maria, hat sie gefragt, du, wie ist das genau gewesen, zur Zeit von der Geburt Jesu? Tun wir das einmal erklären. Und sie hat das erzählt und er hat dann das fein säuberlich aufgeschrieben. Der Bericht vom Lukas ist ja ein unglaublicher Reichtum für uns auch. Und beim Esra ist es gleich gewesen. Also, dann haben wir auch noch das Buch Esther und man weiß nie so recht, wo muss man jetzt eigentlich das Buch Esther einordnen? Ist jetzt das vor dem Esra passiert oder nachher oder nach dem Nehemia und so weiter? Das sind ja immer so Sachen. Und das möchte ich euch jetzt versuchen, ein bisschen darzulegen. 537 vor Christus hat der Daniel sein Buß Gebet gesprochen. Das ist im Daniel 9, wird das beschrieben, wo er sich daran erinnert hat, dass der Prophet Jeremia 70 Jahre vorausgesagt hat, wo eben die Juden in der Gefangenschaft sind und dass nach diesen 70 Jahren, dass es dann zu einer Rückführung kommt. Und der Daniel hat die Verschleppung erlebt und als ganz alter Mann, wahrscheinlich ist er schon einiges über 80 gewesen, hat er das Gebet gesprochen aus Daniel 9 und hat sich dann solidarisiert mit, ganz ähnlich wie der Nehemia da, mit seinem Volk und hat Gott um sein Erbarmen bittet. Er hat eigentlich im Willen Gottes bitten. Der Herr gemerkt, das ist verheißen, das ist prophezeit und jetzt möchte ich beten. Und er hat sich in Sack und Asche gekleidet und hat gefastet und hat intensiv betet. Und das Gebet von Daniel in Daniel 9, das ist ja immer wieder sehr beeindruckend. Das ist also 70 Jahre nach der Eroberung von Jerusalem. Und das Gebet war sozusagen Grundlage für die Erneuerung. Grundlage für die Rückkehr. Genauso wie das Gebet von Nehemia Grundlage war, zum Anfangen die Stadtmauern wieder aufzubauen. Beim Esra hat auch das Gebet eine ganz grosse Rolle gespielt. Es fängt eigentlich alles mit Gebet an. Und das ist immer wieder beeindruckend. Ein Jahr später, 536 vor Christus, hat der Kyros, der Grosse, den Befehl gegeben, das Haus Gottes zu bauen. Er hat den Befehl gegeben, er ist von Gott inspiriert worden und hat ihm den Befehl gegeben, jetzt wird das Haus bauen, das lesen wir dann in Esra 1, Vers 2. Also, damals ist der Kyros, der Grosse, ist der König der Könige gewesen. Ist auch ein Stück weit das Bild auf Christus. Übrigens, das griechische Wort Kyrios, Herr, kommt sehr wahrscheinlich von dem Kyros. Dann kommt es zu einer ersten Rückführung. Es gehen erste Juden gehen nach Jerusalem, fangen dort an, der Zerubabel, das lesen wir in Esra 2, da ist der Esra selber noch nicht dabei gewesen. Das ist dann 70 Jahre nach der ersten Wegführung. Also 70 Jahre nach der Eroberung von Jerusalem hat der Daniel das Gebet gesprochen. Ein Jahr später, innerhalb von dem Jahr, sind die ersten Juden weggeführt worden nach Babel. Und jetzt, 70 Jahre später, kommen die ersten wieder zurück nach Jerusalem. Und was wird zuerst gemacht? Als erstes, das lesen wir in Esra 3, Vers 3 bis 6. Zuerst wird bevor der Tempel aufgebaut wird, wird der Altar gebaut und ein Opfer dargebracht. Zuerst der Altar bauen. Übrigens, der Altar ist ein Bild auch auf die Liebe Gottes. Und darauf wird ein Opfer gebracht. Und mit dem Gebet und mit dem Opfer fängt alles an. Es ist interessant, auch beim Tempelbau vom Salomo hat man zuerst geopfert. Und so oft ist zuerst geopfert worden. Und wir wissen, was das eine grosse Opfer ist. Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde des ganzen Kosmos hinwegträgt. Das ist das grosse Opfer. Und das Opfer ist Grundlage für den Gemeindebau gewesen. Das ist Grundlage dafür gewesen, dass Israel erlöst wird, dass Israel dann im tausendjährigen Reich wiederhergestellt wird. Ja, dass etwas ganz Neues kann anfangen. Das ist Grundlage. Und genauso im Esra 3 auch da ein Altar bauen worden und das erste Opfer. Dann hat es eine Grundlegung gegeben von dem zweiten Tempel. Der erste Tempel hat ja der Salomo gebaut und unter Zerubabel und Joshua ist dann der zweite Tempel ist da Grundlage geleitet worden. Und dann hat es aber Probleme gegeben. Die Samaritaner, die haben auch wollen mitbauen, haben aber nicht dürfen, weil das ein Mischvolk gewesen ist. Das sind eigentlich einerseits Jahwe-Diener gewesen, aber auch Götzendiener. Sie sind nicht hundertprozentig, also sie sind auch vom Blut her nicht rein gewesen und sie sind aber auch noch zum Teil Götzendiener gewesen. Und dann hat es Widerstand gegeben. Und der Widerstand hat dann und bewirkt, dass die Juden den Mut verloren haben. Ihre Hände sind schlaff geworden. Sie haben ein Stück weit nicht mehr weitergebaut. Das wird dann auch berichtet. Dann gibt es zweimal einen Königswechsel. Da kommt der Artasaster, das ist ein anderer als der vom Nehemia. Und nachher kommt der Darius der Grosse. Das lesen wir in Esra 4 bis 5. Und in dieser Zeit hat der Prophet Zacharia dann ein Wort vom Herr gehabt für den Zerubabel und den Jeshua. Also, dass sie ermutigt werden, weiterzubauen. Und auch der Prophet Haggai hat zu Zerubabel und zum Jeshua geredet. Haggai 1,1. Also, da hat's Propheten gebraucht, wo angefangen haben, wieder ermutigt und, ihnen zugesprochen haben. Und dann ist dann die Grundlegung vom zweiten Tempel, ist die zweite Grundlegung gekommen. Das ist im Prinzip, 535 vor Christus ist das gewesen und die zweite ist dann 519 gewesen. Also, das sind 16 Jahre zwischen ihnen vergangen. Das ist, gar nicht einfach gewesen. Und dann, ist es ums Fasten noch gegangen, ein Jahr später. Und 516, also 3 Jahre später, ist dann der zweite Tempel fertiggestellt worden. Also das Haus Gottes ist vollendet worden. Und zwischen ihnen hat es auch immer wieder prophetische Zusprache gebraucht. Sie haben müssen ermutigt werden. Und nachher, ich muss jetzt gerade schauen, wie viel später, 516 ist das gewesen, und 486, also rund 30 Jahre später, ist der Ahasveros König geworden. Und dann fängt die Geschichte mit der Esther an. Das ist also erst später hat das stattgefunden. Die Geschichte können wir ja im Estherbuch lesen. Und die Rache von den Juden, die hat dann erst 13 Jahre später hat die dann stattgefunden, 773 vor Christus. 465 vor Christus ist dann der Artaxerxes-König geworden und das ist dann der König gewesen, der Artaxerxes der Erste, wo der Nehemia Mundschenk gewesen ist. Und 458, 7 Jahre später, zieht dann der Esra nach Jerusalem und das lesen wir in Esra 7. Also 78 Jahre nach dem Befehl vom König Kyrus, den Tempel wieder zu bauen. Das ist also viel, viel später gewesen. Und dann finden wir noch das Bußgebet vom Esra. Und erst 12 Jahre später ist der Bericht da, wo wir gelesen haben in Nehemia 1. Also das Buch Esther ist ja so zumindest reingepackt. Also man kann sagen, das Buch Esra fängt irgendwo an und da gibt es eine längere Pause und zwischen ihnen ist dann noch das Buch Esther. Dass wir das einmal chronologisch dürfen auch sehen. Und das ist manchmal interessant, wenn man die Bücher lesen und auch Propheten lesen, Zacharia, Haggai, dass man sieht, aha, das ist in dieser Zeit drin. Ich möchte mit euch das Gebet ein bisschen näher anschauen. Das Gebet ist etwas ganz, ganz zentral Wichtiges. Das Gebet ist ja ein Ausdruck dafür, dass man richtet sich aus nach Gott und man schaut auf ihn, man denkt über ihn nach, man lässt auf ihn, man redet mit ihm. Und das Gebet, es gibt ja unterschiedliche Gebetsformen und eine Gebetsform im Besonderen ist die Anbetung. Und die Anbetung finde ich etwas, wo sollte immer zuerst sein, wenn irgendwie möglich. Ich möchte jetzt da kein Gesetz daraus machen, ja. Aber die Anbetung ist folgendermaßen: man denkt über Gott nach, man denkt über sein Wesen nach, man denkt über seine Charaktereigenschaften nach und dann lobt man ihn und preist ihn und rühmt ihn über sein Wesen, über seine Charaktereigenschaften. Man versucht nur ihn anzuschauen. Man versucht sich nur an ihm zu ergötzen und vergisst einmal, in der Anbetung vergisst man die Fürbitte und man vergisst auch vielleicht auch das Dankgebet. Das ist ja ganz wichtig, gehört auch dazu. Aber man tut einmal nur ihn anbeten, man tut nur ihn loben und preisen. Und das hat einen sehr guten Nebeneffekt, nämlich den Nebeneffekt, dass sich die Seele mal einfach nur auf Gott ausrichtet und sonst gar nicht. Man vergisst einmal die alltäglichen Geschäfte, man vergisst die Sorgen, man vergisst all das, was einem so beschäftigt, man konzentriert sich voll auf Gott. Und dann kommt die Seele und der Geist und das Herz werden einfach von Gott prägt. Und das ist ganz wichtig. Also ich möchte euch ermutigen, tünt zuerst anbeten. Und nachher kommt man ins Danken rein und dann kommt man auch in die Fürbitte rein. Das gehört selbstverständlich auch dazu. Und die Anbetung, die verändert uns. Die vermittelt uns ein neues Bewusstsein. Und der Nehemia ist ein Mann des Gebets gewesen. Wenn man den Nehemia durchliest, die einzelnen Kapitel. Der Nehemia wird ja mit ganz vielen Problemen konfrontiert. Und immer wieder betet er. Er fängt mit Gebet an. Zuerst ist er natürlich traurig. Er brüllt. Grennt, wie ihr Berner sagt. Ja, das sagen wir nicht. Er hat wirklich, das hat ihn ganz tief bewegt. Und dann hat er angefangen fasten und beten zum Gott vom Himmel. Und das Gebet, das ist wirklich ganz zentral gewesen. Und, oder, wo er dann auch am König Artaxerxes begegnet ist. Das ist wahrscheinlich eben der Artaxerxes der Erste. Wo er ihm begegnet ist, da hat er gemerkt, oh, jetzt gibt's ein ganzes, ein kritisches Gespräch und ich weiß noch nicht, wie das Gespräch ausfällt und dann hat er angefangen innerlich zu Gott flehen, Herr, gib mir Gnade, oder ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, er ist immer im Gebet gewesen und nachher, wo er nach Jerusalem gezogen ist, Kapitel 3 und 4, da ist die grosse Feindschaft gewesen vom Sanballat und vom Tobia und er hat große Probleme gehabt, aber er hat das immer im Gebet vor Gott gebracht. Er war einer gewesen, der wirklich ganz auf Gott ausgerichtet war. Und er hat also gefastet und betet zum Gott vom Himmel. Und er fängt an, ach Herr, Gott des Himmels, du grosser und furchtbarer Gott. Man merkt, er schaut auf ihn und sieht, du bist gross, du bist mächtig, du bist der Gott vom Himmel. Und wenn man dann lesen, furchtbarer Gott, dann denken wir, ja, das gefällt uns irgendwie nicht so, dass das Wort, wir haben es ja mit einem Gott von der Liebe zu tun. Selbstverständlich haben wir es mit einem Gott von der Liebe zu tun. Aber er ist natürlich für die Wesen, die hochmütig sind, die von sich selber überzeugt sind, für die Bösen, ist er natürlich auch ein furchtbarer Gott, wo Menschen oder wo Geschöpfe in Gericht hineinführt. Also Engel werden gerichtet, Menschen werden gerichtet und die Gerichte sind auch sehr, sehr schwer. Also er ist ein Gott, der das auch zu fürchten gilt. Wir haben natürlich zu dem wunderbaren Gott haben wir einen ganz anderen Zugang. Durch Jesus Christus haben wir den Zugang und dürfen ihm sagen, Abba, lieber Vater. Das ist einfach genial. Es ist für die Bösen, für die Hochmütigen, für die Stolzen ist er ein furchtbarer Gott, wenn die nicht umkehren. Aber wir dürfen ihm durch den Glauben, dürfen wir ihm Abba, lieber Vater, sagen. Wir dürfen ein Kind-Vater-Verhältnis haben zu ihm. Und jetzt sagt er, jetzt tut er ihn also rühmen und tut auch deutlich machen, um was es gab, der den Bund und die Gnade denen bewahrt. Also Gott ist ein Gott von der Gnade, er gibt immer wieder Gnade, denen bewahrt, die ihn lieben. Die Liebe zu Gott ist das absolut Entscheidende, ihr lieben Geschwister. Ich behaupte, erst wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, und er an erster Stelle ist, können wir auch unsere Mitmenschen richtig lieben. Weil wir dann uns an ihm orientieren, weil wir ihn an erster Stelle setzen und dann zeigt er uns durch den Geist auch, was im Einzelnen dran ist und dann können wir unsere Mitmenschen richtig lieben. Wir meinen manchmal, wir wissen, wie man muss lieben. Wir denken, ja, wenn ich den anderen einfach immer einen Gefallen tue, wenn ich nett bin, freundlich bin und so, dann liebe ich sie. Aber wir müssen ja auch wissen, was ist für den anderen wirklich förderlich? Was tut ihn in seiner Beziehung zu Gott fördern? Wie kann er gesegnet sein? Die Frage, wenn wir die Frage stellen, dann geht es nicht nur darum, immer freundlich und nett und so zu sein, sondern es geht dann auch darum, wie kann ich ihm richtig helfen? Und das merken wir erst, wenn wir in einer tiefen Beziehung zu Gott stehen. Es hat einmal so ein Beispiel gegeben von einem, der angestellt worden ist in einer Firma. Er hat irgendwie müssen bestimmte Teile zusammenschrauben und montieren. Das ist sein Auftrag gewesen. Für das hat ihn der Chef engagiert. Und dann hat er aber gedacht, ich will ganz ein guter Kollege sein. Und dann hat er angefangen, Gipfeli kaufen für den Kaffee, für seine Kollegen. Dann hat er seine Kollegen, hat er die Schuhe geputzt, dann hat er das gemacht. Und dann hat er gedacht, ich bin ganz ein guter Kollege und ich bin ganz ein guter Mitarbeiter in dieser Firma, weil ich den anderen so viel Gutes tue. Aber was ist sein Fehler gewesen? Ihm ist natürlich gekündigt worden. Warum? Weil er seinen Auftrag nicht wahrgenommen hat. Es ist also wichtig, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen. Und den können wir nur wahrnehmen, wenn wir mit unserem Gott und Vater verbunden sind. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind und ihn als unseren Herr sehen und immer wieder fragen, Herr Jesus, was ist eigentlich dein Wille? Was ist dein Wille? Also ihn lieben, das ist ganz wichtig. Und seine Gebote bewahren. Der Johannes schreibt etwas ganz Interessantes im 1. Johannesbrief. Sagt er, hieran erkennen wir, dass wir Gott erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und dort steht eigentlich Entole, und dieses griechische Wort Entole heisst eigentlich das innerste Ziel, Innenziel, das Ziel, das das innerste innen ist, oder das Ziel, das am Ende steht, dass wenn wir das Endziel bewahren und behüten, dann haben wir Gott erkannt. Ja, was ist das Endziel? Der Paulus erklärt uns das, dass wir einen ungeheuchelten Glauben haben und Liebe aus reinem Herzen, das ist das Endziel der Gebote. Und wenn wir das Gebot hütet, bewahrt, uns darauf fokussiert, dann haben wir Gott erkannt. Wer Gott erkannt hat, der wird das Ziel nicht mehr aus den Augen verlieren. Die seine Gebote bewahren. Und jetzt kommt, also er tut also zuerst Gott erheben, tut ihm sagen, wie gross er ist, er weist auf seine Treue hin, ja, er ist absolut treu, weil er den Bund bewahrt, er ist gnädig und macht das deutlich. Und jetzt, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete. Es ist also nicht irgendwie so gewesen, dass er irgendwo betroffen war und ein bisschen brüllt hat und gesagt hat, so, komm, jetzt wir schnell miteinander beten. Und, Herr Jesus, oder, es hat ja da noch nicht, Jesus hat da noch nicht gekannt, aber er hat dann gesagt, Yahweh, tun du uns jetzt doch helfen und, jetzt ist alles gut, sondern das hat er über Tage hat er das bewegt. Immer wieder. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Er war so mit seinem Volk verbunden gewesen, dass er das immer wieder hat müssen von Gott bewegen. Und seine Begegnung mit dem Artasaster, wo der Königin gefragt hat, Nehemia, was ist los mit dir? Warum bist du so traurig und so? Die ist erst ein halbes Jahr später gewesen. Das heisst, erst ein halbes Jahr nachher ist es zu dieser Begegnung gekommen, und in dem halben Jahr ist er mit Gebet und Fasten vor der Herr gekommen. Lass doch auf uns und sieg du uns doch gnädig. Und dann tut er sich mit den Sünden von seinem Volk identifizieren. Er sagt nicht einfach, ach ja, dein Volk hat gesündigt und so und vergibt doch, sondern er sagt, das macht übrigens der Daniel auch, er tut sich so identifizieren, dass er sagt, die wir gegen dich begangen haben, die Sünden, die wir gegen dich begangen haben, und dann nimmt er es auch noch ganz persönlich, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Es ist ihm ganz klar gewesen, ich habe auch gesündigt, ich habe auch Fehler gemacht, und das müssen wir dir jetzt bekennen, und ich bekenne unsere Sünde, dass wir dir untreu geworden sind. Übrigens, das Wort Sünd heisst ja im Griechischen Hamartia, und das ist so viel wie Verfehlung, wenn man das Ziel verfehlt. Also das Ziel ist ja Liebe, wenn man nicht liebt, dann verfehlt man das Ziel. Und alles, was nicht aus der Liebe und aus dem Glauben, aus dem Vertrauen zu Gott passiert, ist Verfehlung, ja, ist Sünd. Und das Volk Israel ist ja ihrem Gott immer wieder untreu geworden. Und jetzt bekennt das der Nehemia. Ist übrigens interessant, Nehemia heisst ja, Jah hat getröstet. Also Yahweh hat getröstet. Der Herr hat getröstet. Das ist eigentlich die Bestimmung von Nehemia. Es war seine Berufung, sein Name. Der Herr hat getröstet. Durch seinen Auftrag, den er dann bekommen hat, dass sie die Mauern von Jerusalem bauen haben, ist das Volk dort in Jerusalem und um Jerusalem tröstet worden. Eine Geschichte von der Tröstung fängt immer mit einem Unglück an, mit einem Leid. Das hat auch der Apostel Paulus erlebt. Er hat den Gott vom Trost gerühmt im 2. Korintherbrief. Und er hat aber zuvor hat er ganz viel Schweres erlebt. Und die grosse Not ist im Prinzip sozusagen Grundlage gewesen für den Trost Gottes. Und auch da ist es schwierig gewesen. Der Nehemia ist also sehr erschüttert gewesen, traurig, betroffen, er fastet und betet. Er hat überhaupt keine Gleichgültigkeit gezeigt und hat nicht gesagt, ja, es ist zwar schlimm, was da passiert, aber hauptsächlich ich habe es gut beim König. Das hat er nicht. Bei ihm ist keine Gleichgültigkeit gewesen, sondern er hat wirklich ist ganz tief betroffen gewesen. Und das Gebet, das wir da lesen, ist eigentlich ein priesterliches Gebet gewesen. Die Anbetung vom gnädigen Gott ist da drin. Ein Flehen um Erhörung ist da drin. Dann sagt er, ja, sehr böse haben wir gegen dich gehandelt, haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter alle Völker zerstreuen. Das ist ja dann passiert. Und dann Nehemia gewusst, ja, weil wir treulos gewesen sind, weil wir Götze, die fabriziert haben, deshalb sind wir zerstreut worden unter all Völker. Das hat er gewusst, das hat der Mose schon vorausgesagt und das ist ja dann auch gekommen. Und wir wissen, im Jahr 70 ist es wieder passiert, wo der Titus Jerusalem belagert hat, sind die Juden gefangen genommen worden und zerstreut worden in alle Welt. Und erst 1948 hat es wieder einen neuen Staat gegeben. Also fast 1900 Jahre haben die Juden ohne einen eigenen Staat gelebt. Und das, was der Mose prophezeit hat, dass Gott sie verteilen wird unter alle Völker, zerstreuen wird unter alle Völker, das ist dann auch im Jahr 70 nochmal passiert. Warum? Weil sie seinen Sohn abgelehnt haben, weil sie den Messias verworfen haben. Vorher haben sie ja immer wieder Propheten verworfen, sind immer wieder den Götzen angelaufen und haben die Götzen angebetet. Wenn wir einmal im Alten Testament lesen von den Götzen, dann denken wir, ja, das betrifft uns ja in dem Sinn eigentlich nicht. Wir haben ja in unserer Stube nicht irgendwie eine Skulptur, die wir arbeiten. Das machen wir nicht mehr. Wir beten nur noch Jesus an. Aber Götzendienst geht ja viel weiter. Götzendienst wird zum Beispiel von Paulus benannt, indem er habsüchtig ist. Also Habsucht, wer habsüchtig ist, ist ein Götzendiener. Auch Hurerei ist natürlich Götzendienst letztlich. Und man kann auch den Götzendienst kann man auch so definieren, alles, was wichtiger ist als Gott, alles, was wichtiger ist als Jesus in unserem Leben, ist Götzendienst. Also wenn unser Vermögen uns wichtiger ist als Jesus, dann ist unser Vermögen unser Götze. Wenn unsere Gesundheit wichtiger ist als Jesus, dann ist unsere Gesundheit der Götze. Wenn unsere Ehre wichtiger ist als Jesus, dann ist unsere Ehre der Götz. Das ist ganz einfach zu definieren. Wir können uns immer wieder ernsthaft die Frage stellen, ist Jesus für mich der Wichtigste? Steht er an erster Stelle? Steht er noch vor meiner Frau, noch vor meinem Mann, noch vor meinem Kind? Er muss an erster Stelle stehen, das ist ganz wichtig. Sonst fallen wir in irgendeiner Form in einen Götzendienst hinein. Und er sagt ja dann, er merkt also die Prophezeiung, wenn wir treulos handeln, dann werden wir zerstreut unter alle Völker. Und der Mose hat aber auch gesagt, kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie. Wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Er hat also gewusst, es existiert eine Verheißung. Die Verheißung, dass wenn man wieder sich auf Gott ausrichtet, dass Gott sammeln wird. Und auf die Verheißung hat sich der Nehemia gestützt. Sein Gebet ist also basiert auf der Verheißung Gottes. Er hat im Sinn Gottes gebetet, im Auftrag Gottes, im Namen Gottes. So ist er vor Gott gebetet. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Jetzt kommt er wieder in das Jubeln hinein und sagt, du bist doch der Erlöser, du hast eine große Kraft, du hast eine starke Hand und sie sind doch dies Volk. Du hast sie erwählt und weil du sie erwählt hast, musst sie doch du um deines Namens willen, musst du sie wieder zurückführen. Also der Nehemia, ich meine, er hätte sich ja auch ein bisschen einfacher können machen. Er hätte ja können sagen, aha, ich habe ein gutes Bibelwissen. Ich weiß, wie es läuft. Ich weiß, was der Mose gesagt hat. Er hat gesagt, wenn wir uns auf ihn konzentrieren, beziehungsweise, wenn wir ihn anrufen, dann sammelt er uns. Also jetzt rufen wir dich schnell an und sammeln du jetzt uns alle und jetzt warten wir mal, bis das passiert. Nein, er hat ja mindestens ein halbes Jahr intensiv gebetet. Tag und Nacht. Das ist ja nicht einfach so eine kurze Sache gewesen. Mit dem intensiven Beten hat er zum Ausdruck gebracht, das ist mir ein tiefes Herzensanliegen und Gott hat das gesehen. Das ist nicht einfach so schnell dahin gerät, sondern es war ihm ein tiefes Herzensanliegen gewesen. Er hat das so, er ist so verbunden gewesen mit seinen Brüdern in Jerusalem, wo leidet unter Schmach und Schande, dass er gesagt hat, Herr, mach doch etwas, ja, schenk doch da Veränderung. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Er hat ihn ständig darum gebeten, erhör du mich doch. Und auf das Gebet deiner Knechte. Er ist irgendwie überzeugt, da gibt's auch noch andere, die beten. Ich glaube, dortzmal haben viele Juden gebetet. Sie haben sich dann vielleicht auch wirklich daran erinnert, an die Prophezeiungen vom Mose. Und sie haben eine tiefe Sehnsucht gehabt, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen und dort Gott anzubeten. In Jerusalem. Im Tempel. Das ist für die Juden damals ein ganz grosses Bedürfnis gewesen, ein ganz grosser Wunsch. Und auch für den Nehemia ist das ein grosser Wunsch gewesen, obwohl er ja einen sehr wichtigen Job gehabt hat, da im Königshaus. Die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten, die Ehrfurcht haben vor Gott, die Gott an erster Stelle setzen. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Er hat ganz genau gewusst, wenn ich vor meinen König tritt und eine Bitte äußere, dann kann das als Unverschämtheit aufgefasst werden. Der Artasaster könnte sagen, was fällt dir eigentlich ein? Du hast da zu sein. Du bist mein Mundschenk. Du kannst jetzt nicht einfach weg. Er hat gewusst, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, um mithelfen aufzubauen, dann braucht er ganz eine besondere Gnade, er braucht eine ganz besondere Barmherzigkeit Gottes, dass er da kann freigestellt werden. Und er hat sich ja dann auch nicht getraut, vor dem König vorstellig zu werden, sondern er ist mit der Zeit immer trauriger geworden und der König hat es dann gemerkt und das kann man ja dann im Kapitel 2 lesen, wie der König ihn darauf anspricht und wie der Nehemia innerlich Angst hat, was passiert jetzt, was soll ich jetzt sagen und wenn ich das sage, ich möchte nach Jerusalem gehen aufbauen, dann kann der König sehr verrückt werden auf mich vielleicht sogar entlassen, es könnte ein riesen Problem werden. Und er hat gewusst, ich bin immer total auf Gnade Gottes angewiesen. Und das möchten wir auch uns immer wieder bewusst machen. Wir sind auf seine Gnade angewiesen, aber wir dürfen auch wissen, wir sind mit seiner Gnade beschenkt. Durch Jesus Christus. Er hat also einen Glauben gehabt an die Verheißung, von der Zurückführung, an die Erlösung und an die Kraft Gottes. Und darum hat er auch bittet um Erhörung, Klingen und um Barmherzigkeit. Und das möchte ich jetzt auch noch tun. Lieber himmlischer Vater, Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns Barmherzigkeit geschenkt hast. Und wenn wir gesehen haben beim Nehemia, wie er sich verwendet hat für sein Volk und wie er auf deine Verheißungen bauen hat und wie er auf deine Gnade und Barmherzigkeit gehofft hat, so möchten wir davon lernen und möchten auch immer mehr uns verwenden, auch für unser Volk. Und das möchte ich jetzt auch an diesem Abend tun. Herr, segne du unser Volk. Du weißt, wie Moral langsam verloren geht. Du siehst, wie auch die Gebote, die du gegeben hast, wie die in unserem Volk immer weniger beachtet werden. Du siehst unsere Regierung, du siehst unsere Obrigkeit und wir möchten sie in deinem Namen segnen, Herr Jesus, und bitten dich, dass du ihre Weisheit und Kraft gibst für jeden Tag neu. Schenk du auch immer wieder Leute, die dich fürchten, die dich lieben in der Regierung. Danke, dass wir sie dir anlegen dürfen. Danke, dass wir uns auch verwenden dürfen für unser ganzes Volk. Und wir bitten dich um dein ganz besonderes Segen. Wir bitten dich um deine Barmherzigkeit. Wir bitten dich um deine wunderbare Gnade. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du jedes Einzelne da im Raum ganz besonders segnest. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden und leite deine Schritte unsträflich. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank. Sei gesegnet. Auf Wiedersehen.